Heute ein Update mit Andreas Weidkämper.
Wir wünschen uns, dass wenn man alles richtig macht, dann muss das auch erfolgreich sein. Und das Schöne am Musikgeschäft ist, dass es da nicht so ist. Dass es ganz oft so ist, wenn jemand was falsch macht, klappt es kaum aus. Und
herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Andreas Weidkämper im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Andreas ist seit fast 25 Jahren in der Musikbranche aktiv. Er war viele Jahre bei Warner Music, zuletzt als Managing Director, und seit 2022 betreibt er sein eigenes Label People Want to Dance. Wir haben damals in Folge 110 in Hamburg über seinen Weg gesprochen. Jetzt ist er hier in Melle, es gibt ein Update und er erzählt, was sich in den letzten 2 Jahren alles getan hat. Moin Andreas.
Hallo, moin. Schön, dich zu sehen.
Jetzt gibt es vielleicht Leute, ich mag es kaum glauben, die Folge nicht gehört haben, die erste mit uns. Vielleicht kannst du einmal so ganz kurz erzählen, wer du bist, was du gemacht hast. So, ja, die wichtigsten Stationen einmal.
Sehr gerne. Ich bin Andreas Weidkämper, 47 Jahre alt, stamme aus Bochum in Nordrhein-Westfalen und lebe jetzt schon sehr lange in Hamburg, war davor aber auch in Berlin. Bin Verlags-A&R gewesen, bin da eine ganze Weile Labelmann gewesen und habe mir vor 2 Jahren meinen Traum verwirklicht, den du gerade schon ansprachst. Richtig. Ja.
People want to dance. Das ist, glaube ich, ein Zitat von The Prodigy, ne? Von
Liam Howlett. Ja. Ja, okay. Absolut. Der hat das mal gesagt, hat in der letzten Folge kurz angerissen. Ich versuche es kurz zu wiederholen. Die Band ist mit ihrem Debütalbum, dem weißen The Prodigy-Album, auf Platz 1 in England gegangen. Und ein, denke ich mal, eher gitarrenlastiger Journalist vom NME, dem New Musical Express, hat dann ein bisschen ketzerisch gefragt, wie lange denn dieses Wave-Ding noch funktionieren würde oder was werden sie tun, wenn dieser Hype vorbei ist? Was wirkte wie ein kurzfristiger Hype? Und Liam Howlett ist, denke ich, intelligent, habe ihn nie getroffen, aber war sehr schlagfertig und hat gesagt, when Wave is over, people still want to dance. So as long as we put out original songs, we'll still be there. Und man hat da recht behalten. Und auch Wave ist immer noch da, größer denn je. Und haben wir letztes Mal schon angerissen, I'm on a mission. Das ist für mich schon mehr als, es ist Musik natürlich, klar. Ja. Und Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens oder meiner Persönlichkeit. Aber gerade elektronische Musik hat es mir früh angetan und hat auch für mich viel Unterbau oder viel noch, was da so zukommt, außer nur Musik zu sagen. Ja,
das heißt, so die letzten 2 Jahre mit dem Label, mit dem neuen Label, bist du in der elektronischen Musik, in der Dance-Music unterwegs.
Ja, absolut. Also 100%. Das ist, wir haben inhaltlich, was Genres betrifft oder also Subgenres betrifft, keine Einschränkungen oder sind kein Label. Es gibt ja im Elektronischen gerade auch ganz viele Labels, die für einen bestimmten Sound stehen. Das haben wir bewusst nicht gemacht, sondern unser Label ist schon ein offenes Label im Sinne von, wir haben eine ganz klare Ausrichtung auf die elektronische globale Dance-Kultur. Wir arbeiten viel international, wir arbeiten mit deutschen Künstlern, aber eben auch immer weniger mit deutschen Künstlern, immer mehr mit internationalen Künstlern, weil diese Musik auch international connected und funktioniert. Uns da eine tolle Artist-Community gibt, mit der wir gut verbunden sind und mit der wir viel Zeit verbringen. Und so haben wir das uns gebaut, zwar aus Deutschland raus, aus Hamburg raus, aber wir sehen uns sehr als europäisches Label, arbeiten europaweit, arbeiten jetzt auch viel mit Amerikanern gerade und sind da ganz gut reingestartet.
Als wir uns damals getroffen haben in Hamburg, ich meine, da stand noch nicht mal hundertprozentig fest, wer der Digitalvertrieb war. Es war halt alles neu, alles frisch. Jetzt 2 Jahre später, vielleicht, also wir gehen gleich nochmal tiefer rein, aber vielleicht mal so kurz, wo steht ihr denn gerade so? Ist das, was du dir da so vorgenommen hast, größtenteils eingetreten?
Ja, also zum einen muss ich sagen, es ist heute, glaube ich, entspannter. Also ich triff's mich heute sehr glücklich bei 32 Grad in Melle auf einem kleinen Roadtrip. Und als ich gerade so hergefahren bin, im Auto Musik gehört habe und dachte so, ich freue mich, dich wiederzusehen und einen zweiten Teil zu machen. Und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich der glücklichste Mensch, der ich wahrscheinlich je war, weil ich mir diesen Traum verwirklichen konnte. Ich auf dem Weg zu meinen Eltern bin, die ich lange nicht gesehen habe. Also freue ich mich auch, dann gleich zu sehen. Und so im Sommer, der Sommer 2024 hat bisher ja nicht so geglänzt, aber heute tut das. Und und das war letztes Mal ein bisschen anstrengend, mich aus dem Grund, dass manche Sachen in dieser schönen Unterhaltung, die wir da geführt haben, hätte ich dir wahrscheinlich, wenn das Mikrofon nicht vor mir gestanden hätte, anders erzählen können. Aber ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also es war dann noch offen, ne? Der Vertrag war noch nicht unterschrieben oder Verhandlungen liefen auch noch. Bestimmte Dinge konnte ich noch nicht sagen, durfte ich noch nicht sagen, wollte ich nicht sagen. Das ist jetzt einfacher. Nee, wir sind gestartet Ende 2022. Also wir haben früher gegründet, aber erster Release war, glaube ich, im Oktober und haben kurz auch nachdem wir den Podcast gemacht haben, im September zum Reeperbahn Festival, unseren Vertriebsdeal unterschrieben bei Orchard, also Sony Music, Digitalvertrieb. Haben da tolle Partner gefunden, muss ich sagen. Wir sind jetzt 2 Jahre zusammen und haben viel, viel zusammen schon jetzt veröffentlicht und auch Erfolg gehabt. Das ist jetzt nicht mein Hauptanliegen zu promoten. Aber manchmal ist einfach auch Glück dabei oder waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da bin ich immer dankbar für und demütig. Aber das haben wir gut geschafft und das ist auch schön und deshalb ist es vielleicht auch gut, es zu teilen und teile ich es auch auf LinkedIn oder anderen Netzwerken oder auch hier jetzt, weil es vielleicht auch Mut macht und dir zeigt oder Menschen da draußen zeigt, Kids da draußen zeigt, manchmal kann von Musik leben, man kann etwas bauen, was einen ernährt und was Spaß macht, letztlich wahnsinnig viel Spaß macht und womit man was bewegt, also womit man auch die Kultur weiterbringt. Und das, was ich eingangs schon sagte, das hat ja bei Elektronik und Wave, ähnlich wie bei Rock früher, ich war Rock-Kid und bin aber so mit 18, 19 in die Elektronik eingetaucht und das hat für mich wesentlichen Sinn und hängt auch zusammen über ganz, ganz viele Ebenen, wo wir das wahrscheinlich noch eintauchen. Aber das finde ich schön zu sehen, dass man 2022 ein Label gründen kann und 2024 sagen kann, hey, das macht Spaß, das bewegt was, man bietet Künstlern da etwas, was es so noch nicht gab. Das findet da auch Zuspruch und
cool.
Das macht Spaß.
Ja. Wie groß ist das Team?
Das sind 2 Gründer.
Ja.
Eki Klages, vorhin schon gesagt, ich habe 2 Freunde. Das ist einer meiner beiden Freunde, einer meiner beiden Trauzeugen auch. Eki, schön gegrüßt an der Stelle. Wir machen das zusammen, wir haben zusammen gegründet. Und dann haben wir 2 Mitarbeiter. Lukas, der Artdirektor, ist und kreativen Content produziert. Und Phyllis, die A&R Administration macht, also alles, was Setups sind, Mediadaten, solche Dinge. Und das hat sich super eingegroovt. Wir arbeiten viel mit Agenturen, muss man sagen. Ne? Eine Digitalagentur mit BUA, wo Marc Mörchen integriert ist, Esra. Und das ist für uns ein sehr gutes Setup, weil digitales Marketing natürlich wichtig ist und auch Know-how dafür. Und wir haben ganz, ganz viel, was auch Teil wirklich meines Hirns ist, ganz, ganz viel mit Daten und Tech gebaut, weil das heute, auch wenn die Musik im Vordergrund steht, auch immer ein Teil ist. Dessen, was einen erfolgreich macht, nämlich die Daten zu sehen, zu kennen. Ja. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie du misst, wie dein Podcast gehört wird. Also es sieht bei uns ähnlich aus. Wir mussten uns Sachen wirklich selber bauen, weil es sie so noch nicht gab. Und weil wir das Glück haben, das zu können. Und genau, also das ist für uns so ein Setup, was sich jetzt echt über die 2 Jahre gut zusammengefügt hat und manchmal auch durch lustige Zufälle. Also wir haben in Frankreich Menschen kennengelernt durch Zufall, weil ich ein Stück Musik gebaut habe, sage ich immer. Es klingt so ein bisschen, als wäre ich ein Schreiner oder so, aber ich nenne das so. Also es ist A&R, würde man sagen, Artistenrepertoire. Ich finde Songs oder Samples und trage die zu Künstlern und versuche Künstler davon zu überzeugen, dass wenn sie das aufnehmen würden, das eine gute Idee ist. Und das haben wir in Frankreich gemacht letztes Jahr und darüber haben wir ganz tolle auch Leute kennengelernt. Dadurch haben wir jetzt einen Radiopromoter, mit dem wir arbeiten in Frankreich und haben da jemanden auch quasi auf dem Boden, der uns vor Ort hilft. Dasselbe in Deutschland natürlich, in England, fast weltweit.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr Tools gebaut habt, die es eigentlich so nicht gab, ne? Also da wäre jetzt natürlich mal ganz spannend, ihr seid jetzt nicht die Einzigen, die Daten benötigen. Was benötigt ihr denn für Daten oder was sind das für Daten, an die ihr da rankommen wolltet?
Also zum einen gibt es natürlich immer mehr Daten, die auch gut zugänglich sind. Also da hat Spotify ein tolles Dashboard, was für jeden zugänglich ist. Es gibt es auch von unserem Vertrieb bei Orchard, ein wahnsinnig gutes. Ich bin leider ein bisschen süchtig nach dieser App. Ich weiß nicht, wie oft, ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich am Tag diese App öffne, um zu gucken. Hey, sind die Zahlen schon upgedatet? Wie viele Streams haben wir gestern da gemacht? Und dann kann man noch so in die Tiefe gehen und gucken, auf welchen Services, in welchen Ländern und wie ist das Wachstum und von Tag zu Tag, Woche zu Woche. Also es ist schon echt, es macht Spaß. also wenn man es nicht gesehen hat, das sieht dann so ein bisschen aus wie die Aktien-App bei iPhone im Grunde. Ne? Also jetzt für jemanden, ja. der es hört und sich damit so noch nicht im Detail beschäftigt hat, das macht wirklich Spaß, sich sowas anzugucken. Und man kann auch wirklich Sachen daraus ablesen. Man kommt dann aber an die Grenze. Das ist bei mir so ein bisschen dadurch, dass ich das vor 10 Jahren angefangen habe. Oder schon länger angefangen habe, aber vor 10 Jahren wieder voll eingestiegen bin, zu programmieren, zu entwickeln, Programmiersprachen zu lernen und mich mit Daten zu beschäftigen. Dann kommt man schnell an so einen Punkt, dass man denkt, na, also als Beispiel Spotify, ich sehe für einen Titel gute Werte, aber natürlich gibt es Limitierungen in diesem Dashboard, die ich, wenn ich da ganz tief einsteigen möchte, anders brauche. Ich kann 28 Tage in die Vergangenheit sehen. Ja. Ich will aber für mein Label 2 Jahre in die Vergangenheit sehen. Oder ich will auch einen Titel mehr als 28 Tage in die Vergangenheit sehen. Und deshalb kommt man dann immer an den Punkt, dass es hilft, so haben wir es gemacht, zumindest, dass man sich selber die Daten in eine eigene Datenbank schreibt, dass man da die Daten für sich hat, dass man sie auch anders, man kann sich das eigentlich immer vorstellen wie eine Excel-Tabelle, wenn die Hörer schon mal mit Excel gearbeitet haben. Diese Datenbank klingt so abgefahren oder komplex, aber es ist im Grunde eine Excel-Tabelle. Es hat immer Zeilen und Spalten und die Informationen werden so gespeichert in verschiedenen Formaten. Und das hilft aber dann gleichzeitig auch, bestimmte Blickwinkel daraus zu lesen. Also wirklich zu sagen, hey, die einfachen Dinge sind, auf welchem Service machen wir am meisten Umsatz? Also sollten wir da dann vielleicht auch mehr werben? Oder in welchem Land? Ja. Stumpf, das sind so die stumpfen Dinge, die eigentlich fast immer dann auch schon in Dashboards integriert sind, wenn man im Vertrieb ist oder Auswertung und Lizenzabrechnung bekommt. Und wenn man dann aber tiefer einsteigt, gibt es dann kompliziertere Dinge, wenn man noch anders filtern will und wenn man noch größere Zeiträume sich angucken will. Und da macht es dann Sinn, oder hat es für uns einen großen Sinn gemacht, da tiefer einzusteigen. Und gerade im Marketing, also im Digitalmarketing, hat sich für uns herausgestellt, dass Social Media etwas ist, was eben nicht so gut mit Daten und Dashboards versorgt ist für uns als Labels. Und da haben wir angefangen, dann schon vor doch auch 1,5 Jahren einzusteigen und gerade TikTok und Instagram Daten zu erfassen und auch maschinell zu erfassen, einzulesen, zu speichern und dann eben auch zu sehen. Das ist so das beste Beispiel eigentlich, was man sich, glaube ich, am besten vorstellen kann. Also wenn jetzt ein Künstler mit uns einen Titel veröffentlicht, sagen wir mal Cheatcodes, sind sehr fleißig, ist ein amerikanischer Künstler, Band, mit dem wir 2 Songs veröffentlicht haben und gerade wir dann viel mehr arbeiten. Die sind sehr aktiv auf Social Media. Das heißt, die machen dann in so einer VÖ-Woche auch mal 5 Posts oder in den ersten 14 Tagen auch mal 20. Und dann zu sehen in einem Dashboard, welcher dieser Posts hat wie viel Likes, wie viel Views, wie viel Shares, also wo man auch sieht, was kommt bei den Fans an. Obwohl die Musik immer die gleiche ist, aber der Inhalt ist ja unterschiedlich geschnitten, unterschiedliche Bilder. Welcher dieser Posts kommt am besten an, um dann noch in derselben Minute oder in derselben Viertelstunde zu wissen, okay, dann buche ich aber meine Werbekampagne auch auf diesen einen und nicht auf die anderen 13, 14. Das macht einen riesen Vorteil für uns. Und das ist oft, also das kannst du von Hand da nicht mehr machen. Du kannst zwar vor deiner App sitzen und die Künstler haben auch ein Gespür dafür oder auch viele Werbetreibende haben ein Gespür dafür zu sehen, hey, guck mal, der Post geht drauf, TikTok total ab. Ich habe da gestern reingeguckt, da hatten das 60.000, heute sind es glaube ich 70.000 Plays, da muss irgendwas sein. Aber das zu visualisieren hilft total, weil du guckst drauf und dann siehst du es sofort. Also das ist dann, da musst du dir nicht gemerkt haben, was vor 3 Tagen war, sondern du siehst es sofort, dass da einer irgendwie, ein Balken geht hoch und die anderen nicht. Und dann kannst du, machst du Dinge visibel. Das hilft uns total. Das ist nur ein Teil dessen, was wir dann über verschiedene Quellen auch ziehen. Also es geht ein bisschen wirklich zu Verkäufen, zu Downloads, zu Umsätzen, solchen Dingen.
Was sind denn die wichtigsten Daten, die du dir so täglich dann anschaust?
Spotify Streams oder nicht Spotify, aber allgemein alle DSPs. Mhm. Grundsätzlich, das ist eine Apple. Dadurch, dass wir jetzt viel international arbeiten, haben wir dann auch Apple und Amazon. Also in Amerika ist der Markt gleichmäßiger aufgeteilt als hier. Ja. Das ist ein, sagte meine alte Kollegin, das ist immer, we have a 3-horse-race. Also wir haben hier kannst du nicht nur dich um einen der Partner kümmern, sondern hier musst du wirklich mit allen Promotion-Pläne bauen, weil die sind ja alle gleich groß und das ist ja eigentlich wünschenswert. Ja. Und das ist wirklich wichtig. Und dann auch zu sehen, wie sich Titel über die Zeit verändern. Also auch zu sehen, es gibt immer so eine Kurve nach Veröffentlichung, sind natürlich dann ganz, ganz viele Nutzungen und dann wird es ein bisschen weniger. Und dann gibt es so einen Tipping Point nach ein paar Wochen, wo man sieht, ein Song entwickelt sich dann von alleine, weil Nutzer ihn hören.
Ja.
Am Anfang geht es sehr darum, dass man platziert ist oder dass man sehr präsent ist auf Playlisten oder ähnlichen. Ne, wie früher, dass die CDs irgendwie im Handel an der richtigen Ecke standen, möglichst viele, sodass man da rüber stolpern musste, bevor man zur Kasse ging oder gar nicht dran vorbeikam am neuen Album von XYZ. Ja. Und das ist dann ähnlich, jetzt hier auch noch, klar, im Digitalen.
Guter Vergleich,
ja. Ja, es war ja so. Und da kannst du, ja. Tolle Zitate, den Druck im Handel erhöhen oder also wirklich, dass da standen dann wirklich, also hat man dann einfach auch durch die Masse des Shipments schon alleine dafür gesorgt, dass es abverkauft wurde, weil der Händler wollte das aus dem Laden weg haben. Stand mir auch im Weg. Naja, also jetzt laienhaft gesprochen, ich war nie Vertriebsexperte, aber so aus der Beobachtung. Und genau, und das ist heute ähnlich, dann in den ersten Wochen. Dann sieht man aber nach vielen Wochen, Zeitpunkt kann man nicht so genau eingrenzen, ist auch echt jahreszeitabhängig. Ne? Jetzt gerade ist Sommer, alle sind auf Festivals, alle sind draußen. Da ist es dann eine andere Dynamik als vielleicht im Winter. Aber im Grunde gibt es da einen Punkt nach ein paar Wochen, wenn ein Song neu ist, wo man merkt, jetzt fängt er an zu wachsen. Also jetzt wächst er von alleine wieder. Und du siehst dann eben auch in den Auswertungen, sind das jetzt, kommen die Streams aus Playlisten? Oder kommen die Streams aus den Sammlungen der Hörer?
Ja.
Und kommen die aus den eigenen Playlisten? Oder gehen sie vielleicht sogar rein und suchen nach dem Song? Und das sind so Werte, die du dann siehst.
Ja.
Das ist jetzt auch das haben nicht nur wir. Das ist einfach, eigentlich ist es Branchenstandard, sich sowas anzugucken. Das sind wichtige Werte. Und das, was wir für uns entwickelt haben, ist eher dann der Social Media Part, der für uns wichtig ist. Und wir haben einen Airplay-Radio Dashboard uns gebaut jetzt im letzten halben Jahr. Wir müssen die Daten kaufen, weil wir natürlich keinen Anschluss an Daten haben, aber es gibt Anbieter, die Daten verkaufen für relativ stolze Preise, aber da laufen dann auch wirklich große Systeme hinter und dadurch, dass wir einen kleinen Katalog haben, kann man das machen.
Ja.
Und das heißt, wir sehen, wenn unsere Songs im Radio benutzt werden, das in Echtzeit. Mhm. Also wir sitzen, wir hatten so Tage, da habe ich dann so wirklich die Mittagspause mit dem Kaffee davor gesessen und geguckt, okay, was passiert jetzt gerade hier? Ja. Der Song ist neu und wer spielt den jetzt? Und auch, guck mal, Mexiko, warum läuft das in Mexiko? Was ist das für ein Sender? Und so. Also ist echt cool, das zu sehen. Und das ist dann so eine Weltkarte, sieht ein bisschen aus wie bei Austin Powers. Das ist eine Weltkarte und dann ploppt dann auf einmal auf, hier, da wurde das gespielt in Spanien und so. Das ist wirklich toll. Also macht Spaß und auch da wieder, das macht natürlich Freude, aber gleichzeitig hilft es auch total zu sehen, oh, guck mal hier, weil du es visualisierst.
Ja.
Ne, wir drehen uns natürlich dann so ganz oft irgendwie vom Kopf her auch um die Welt, in der wir leben und dann um Deutschland, Österreich, Schweiz oder ähnliche Länder und dann siehst du auf einmal, nee, guck mal hier, der Song, aus irgendeinem Grund passiert da was in Frankreich oder in einem anderen Land und dann, klar, denkst du drüber nach und überlegst, was kann ich da machen, kann ich das unterstützen? Kann ich die Digital-Marketing-Kampagne dahin steuern? Kann ich vor Ort eine Radio-PR-Firma buchen, was wir dann oft tun? Wenn wir sehen, guck mal, wenn der und der Sender schon ein, zwei Mal gespielt hat, das heißt ja, dass es für sie spielbar ist. Das ist ja das große, mein großer Frust mit dem Radio an sich. Dass es sehr, sehr schwer ist, dass nur wenige Titel wirklich auf Rotation gehen und dass es Formate gibt, die halt bestimmte Titel auch ausschließen, klar, die sich aber auch verändern. Ne? Also wenn man da sieht, was da heute läuft, das wäre vor 20 Jahren noch unmöglich gewesen. Ist ja toll, dass sich da auch so Genregrenzen öffnen im Radio. Und ja, also so arbeiten wir ganz viel mit Visualisierung, weil es eben hilft, Dinge besser zu sehen und zu verstehen. Ne? Man hat ein besseres Gefühl dafür, was passiert da draußen eigentlich. Ja. Und was ich interessant finde, und das kommt durchs Digitale, dass das so schnell ist. Also mit den DSP-Streams ist es 24 Stunden, 12 Stunden teilweise. Und mit den anderen, mit Social Media und mit Radio ist das Echtzeit.
Das sieht man. Aber das ist ja das Moment. Problem, was viele haben, gar nicht immer so dieses, wir haben keine Daten, sondern eher Daten zu lesen, wie auch dann die richtigen Schlussfolgerungen, glaube ich, zu ziehen. Ne?
Ja, also das ist Teil meines Arbeitslebens geworden, Daten zu analysieren, also als Datenanalyst zu arbeiten und das für Künstler zu tun, im Musikbereich, weil das auch echt noch ein bisschen eine Grauzone ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber noch nicht so weit entwickelt ist und die Digitalisierung zwar uns allen Gott sei Dank ein Marktwachstum und ein Geschäftsmodell gegeben hat, also ich kann mich an, hatten wir glaube ich mal letztes Mal schon, wie du auch sagtest, Du hast das ausgerechnet, über 25 Jahre, 26 Jahre, also es ist schon lange im Musikgeschäft. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo physische CDs verkauft wurden. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo auf einmal gar nichts mehr ging, weil die Märkte quasi einbrachen. Und kenn die Jetztzeit, wo der Markt wieder wächst.
Weltweit. Ihr macht nur physisch, ne? Digital.
Ja, wir machen nur digital. Also wir hätten die Möglichkeiten, physisches Produkt zu veröffentlichen, machen wir aber nicht. Also ganz bewusst. Wir sind da nicht dogmatisch. Also wir würden jederzeit das tun, wenn wir es für sinnvoll erachten. Es hat aber viele Vorteile. Es kommt auch echt aufs Genre an. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie elektronische Musik für junge Zielgruppen machst, da brauchst du nicht zwingend eine CD veröffentlichen. Oder gar nicht, brauchst du echt gar nicht. Also würdest nur Geld verbrennen damit. Das ist nicht effektiv und nicht sinnvoll. Für andere Setups macht das total Sinn. Ne? Ich kenne auch viele Bands oder Künstler, für die das Physische wesentlich ist. Und das ist eben, das ist ganz unabhängig. Ja, ja. Das ist nicht one size fits all, das ist wirklich individuell. Und für uns passt das so super.
Ja. Nochmal kurz zurück zu den Daten. Mhm. Ab wann würdest du denn sagen, macht das denn überhaupt oder kann man Daten lesen? Also ab welcher Größe funktioniert das überhaupt?
In Bezug auf was?
Ja, dass man halt sagt so, naja, das ist jetzt alles so klein, diese Daten kann ich gar nicht richtig lesen, weil sobald es mal einen Ausschlag gibt, ist der dann vergleichsweise so hoch, dass der gar nicht wirklich aussagekräftig ist oder so. Aber so ab wann? Also wenn ich jetzt ein DJ bin oder eine Band und ich sage, hier, guck doch mal bei mir rein, Spotify for Artists, kannst du da was draus lesen? So. Ab welcher Größenordnung würde das denn vielleicht Sinn machen? Oder sagst du, nee, man kann immer was draus lesen, man kann immer Ideen daraus entwickeln.
Ja, also es gibt den Punkt, dass natürlich auf einem sehr geringen Level Ausschläge nicht so relevant sind. Also, schönes Beispiel, die tolle App, die wir haben, ich höre jetzt auch auf, Werbung zu machen, und die App ist toll, unseres Vertriebes, die gibt mir eine Pop-Up-Nachricht, wenn bei einem Song ein bestimmtes Wachstum ist. Dann kriege ich Sonntag, Nachmittag, Montag, Morgen eine Pop-Up-Nachricht, da steht drin, Achtung, der Titel sowieso hat die 10%, 12% Wachstum Woche oder Tag auf Tag oder so. Und da dachte ich erstmal, oh, super, voll interessant. Und dann gleich irgendwie den Marius, unseren Labelmanager, angeschrieben, mit dem wir da alle einen super Austausch haben. Es macht viel Spaß. Der ist da sehr, sehr versiert. Und er sagt dann auch gleich, ja, super, müssen wir reingucken, gucken wir an und so. Und dann haben wir aber nachmittags telefoniert und festgestellt, es war genau das, was du sagst. Es waren dann von wenigen Streams zu etwas mehr Streams von Sonntag auf Montag. Da gibt es ja so Gefälle, was man auch sieht, wenn man sich die Wochen anguckt. Die Woche hat immer so eine Art Sinuskurve, weil Menschen an bestimmten Tagen natürlich weniger und mehr.
Das ist abgefahren, Musik, das ist abgefahren. Das funktioniert einfach komplett über Jahre.
Du siehst genau, also da ist immer diese Delle, dass die Leute am Sonntag wenig Musik hören, was mir nicht, also bin ich anders, aber egal, dass die Masse macht, ist so. Und dann siehst du immer diese Delle und dann weiß ich immer, okay, das ist dann der Montag oder Sonntag. Genau, und dann war das aber klar, das war jetzt nur der normale Uplift. Und die Zahlen des Songs waren so wenig, dass das dann wirkte wie ein großer Shift. Wenn das jetzt bei einem Titel passiert, wo du ein paar hunderttausend Streams am Tag hast oder eine Million die Woche oder sowas, da ist das was anderes. Also da weißt du dann, okay, da passiert jetzt gerade was. Ja. Entweder wird er geteilt, der ist irgendwo auf einem viralen Post oder ist auf eine andere Playliste gekommen, sodass das hochgeht. Also das sind dann größere. Da hast du einen Punkt. Also es ist auf jeden Fall so, dass das dann im Kleinen weniger aussagekräftig ist. Ich glaube aber, dass für jeden Künstler die Möglichkeiten, sich mit sowas zu beschäftigen, gut sind, weil es einem so eine Art neutralen Spiegel gibt. Also welche Titel aus meinem Album wurden viel gehört? Klar, hast du so ein bisschen Gefälle, weil die ersten immer am meisten gehört werden oder überproportional gehört werden, wenn jemand ein Album hört. Aber es gibt hier ein ganz gutes Feedback, was ankommt oder was also dir als Künstler ein Feedback gibt. Entschuldigung. Was gut ankommt und was dann eben auch nicht gefiltert ist. Also wo du keine biased, ich mag jetzt diesen Song lieber, weil den habe ich gerade neu geschrieben oder diesen Song mag ich weniger, weil es mein älterer Song ist oder solche Dinge. Also das kommt alles gar nicht mit rein, sondern das ist wirklich ein, wie nimmt deine Zielgruppe oder wie nimmt deine Nutzer Dinge an? Und das kannst du auch auf dem kleinsten Level. Und das also solche Sachen wie, in welchem Bundesland habe ich mehr CDs verkauft als im anderen oder solche, oder wo suchen die Leute bei Google nach uns und solche Dinge. Da kann man gut arbeiten. Man darf sich da nicht, wie soll man sagen, man darf sich damit nicht verheddern oder verstricken, denke ich, weil ein davon, dass man sich eine Excel-Tabelle anguckt, hat man nicht mehr Streams oder hat man verkauft
nicht
mehr
Punkt. CDs, ja,
oder verkauft man nicht mehr Tickets oder wird man kein erfolgreicher Musiker oder so oder Labelbetreiber, davon, dass man nur drauf guckt, dass man sich Daten nur anguckt, werden die nicht anders. Es hilft einem aber ab und zu, sich das anzugucken, nicht den ganzen Tag lieber ein paar Songs mehr schreiben, aber nicht den ganzen Tag sich damit zu beschäftigen. Es hilft einem aber ab und zu reinzugucken, um so eine, wenn man sich eine Strategie gerade überlegt und dann überlegt, wo will ich eigentlich hin oder wo sollte ich vielleicht mal einen Gig spielen? Vielleicht da, wo ich die ganzen CDs verkauft habe
in
der Stadt oder wo ich viel gehört werde bei Spotify oder Apple Music oder Amazon.
Der Punkt, klar. Lass uns mal gucken, was ihr macht, wie ihr es macht, beziehungsweise vorneweg, wie viele VÖs habt ihr denn bislang veröffentlicht?
Ich glaube, wir haben 50 Titel.
50
Tracks, krass, ja. 50 Tracks, wobei das dann auch, da waren dann auch, ist auch ein Album bei, was eher so ein Experiment ist. Also wir machen auch einfach aus Spaß manchmal Experimente oder auch Dinge zu testen. Doch, das ist so die Anzahl. Und im Grunde sind es aber so 30 im Jahr.
Ja.
Das ist so der Turnus, unterschiedliche Größenordnungen an Künstlern. Und wenn man da sagen muss, das ist dann immer so der Berg, den man hochläuft, so Sisyphus-mäßig am Anfang, wenn man so ein Label macht und dann mit Leuten spricht und dann da auch ganz klar, man merkt, dass man erstmal irgendwie sich so Dinge einschleifen müssen, die ersten Erfolge haben muss. Da hatten wir dann Glück relativ früh in unserer jungen Geschichte, dass wir ein paar gute Songs hatten, also mehrere gute Songs hatten und die dann auch so angenommen wurden. Und dann merkt man wirklich nach 2 Jahren, dass das dann leichter wird. Das ist ein bisschen wie beim Fahrradfahren, wenn man so auf dem Berg ist und so kann man so ein bisschen auch mal bergab rollen, ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie nicht anstrengend ist oder keine Kraft bedeutet, gute Songs zu finden und zu veröffentlichen.
Ja.
Das ist es immer. Aber es wird natürlich einfacher und wir haben jetzt da ein schönes Setup, gerade im Internationalen mit Künstlern zu arbeiten, die gerne wiederkommen.
Ja.
Und die sagen, also das ist wirklich toll. Ich sehe dann regelmäßig auf Messen auch die Partner und die sagen dann, ja, dann haben mich Leute angerufen und dann gefragt, sag mal, wie kann das sein, dass ihr irgendwie auf dem Label da veröffentlicht? Und da war die Antwort, you know what? Because they are good.
Okay,
so Amerikaner, ne? Und dann sage ich, ja, toll, danke. Ja. Erzähl es bitte vielen deiner Freunden, weil das ist für uns das Gute. Wenn ihr glücklich seid und euch wohl fühlt und wir euch einen guten Service bieten können als Künstler, das ist das höchste Ziel. So.
Ja. Was war der größte Erfolg? Ich habe gesehen, du hast vor einiger Zeit eine Platinplatte nach Frankreich geflogen.
Das stimmt. Die haben wir persönlich dahin gebracht.
Ja.
Die Goldenen haben wir noch verschickt mit DHL oder mit dem Spediteur. Aber die haben wir persönlich gebracht, weil uns das ein Anliegen war. Das ging aber eher darum, dass wir sowieso mit den Künstlern und allen Beteiligten in Paris feierlich essen gehen wollten, weil das war für uns dann auch, ne, du machst sowas neu als Label. Wir haben, ich habe mal wieder einen Song gebaut, um das wieder so zu nennen. Also ich hatte eine Idee, einen Song, den ich als 16-, 17-Jähriger schon toll fand, weil ich das Video, das war ein Comic-Video, One T, The Magic Key. Das war so ein bisschen scherzhaft Pop, aber gleichzeitig auch eine geniale Idee. Der Song ist nämlich eigentlich von einer tschechischen Band. Ich muss jetzt echt den Namen gerade mal überlegen. Aber das ist ein wahnsinniges Prog-Krautrock, 8-Minuten-Gewitter. Und da haben zwei Franzosen, Thomas und Eddie, haben daraus in den 90ern einen Popsong gemacht mit Bläsersätzen und Strings, die sie aufgenommen haben. Und das ist wahnsinnig. Eine ganz, ganz, ganz außergewöhnliche Stimme. Auch die singt nicht im Sinne von Volumen der Stimme, sondern im Sinne von, das singt ein Kind quasi. Das ist eine Art Sprechgesang. Und das war damals ein Riesenhit. One Tea, The Magic Key, kann ich mich daran erinnern. Das hat mich wirklich beeindruckt, obwohl ich ein totales Rock-Kid war. Ich hatte Gitarre und lange Haare und nur Nirvana gehört eigentlich, hauptsächlich so ein Grunge-Kid und auch Flanellhemden getragen, muss man dazu sagen.
Das gehört dazu.
Natürlich. Und dieser Song hat sich irgendwie mir, den habe ich nie vergessen.
Ja.
Und dann habe ich vor vielen Jahren schon mal nachgeguckt, ob man das vielleicht neu machen könnte und habe gesehen, dass das bei Universal Frankreich liegt, das Master, also dass das über sie veröffentlicht ist.
Wo sieht man das?
Das sieht man bei Spotify.
Ja.
Also du kannst, wenn du ein Album nicht auf Track-Ebene, aber auf Album-Ebene, wenn du ein Album hast und gehst bei Spotify rein, scrollst ein bisschen runter, kommst du die Empfehlungen, andere Sachen vom Künstler und da unten steht irgendwo P und C. Also für phonographischer Hersteller und gleichzeitig für Copyright, wem gehört das Copyright im Artwork. Dieser P&C-Vermerk, daran erkennt man, welches Label das zumindest okay. diese Aufnahme ja. vertritt oder gehört oder auswertet, lizenziert hat. Da stand immer Universal France und dann dachte ich mir so, puh, das wird nicht so einfach, aber gut. Und dann ist Folgendes passiert, und das passt auch wieder an das, was du sagtest, was habt ihr euch da so gebaut? Ich habe mir viele, viele Sachen gebaut, die mir als A&R das Leben leichter machen, weil angefangen von, ich gucke jeden Tag in die Charts, in die Spotify-Charts oder in die Apple-Charts ja. oder in, auch in die Shazam-Charts und verfolge Titel und suche natürlich dann auch in bestimmten Ländern und suche dann manchmal auch eher so am unteren Ende der Top 200, weil da vielleicht Titel sind, die ja. jetzt in Europa noch keinen Lizenznehmer haben, und höre mir die an. Und dafür habe ich dann früh angefangen, das habe ich immer von Hand gemacht, Stunden, und habe dann festgestellt, das könnte doch eigentlich auch ein Roboter machen. Warum war ich mir nicht ein Bot, der das kann? Und ja. habe dann angefangen, einen Bot zu haben auf meinem Computer, der das macht. Dann habe ich irgendwann gesagt, na, es wäre viel besser, wenn er irgendwo auf dem Server in der Cloud laufen würde, dann brauche ich meinen Computer gar nicht anmachen. Dann schickte mir irgendwann nach ein paar Wochen der Bot immer per E-Mail alle aktuellen Titel, die sind da neu reingegangen, der hat sich so bewegt, und der ist gewachsen und so. Das hat mir halt viel Zeit gespart. Ja. Und einer dieser Bots hat eben weltweit, oder guckt sich das immer noch an, die Shazam-Charts angeguckt, und dabei ist mir dann aufgefallen, dass nämlich dieser Titel, The Magic Key, One Key, The Magic Key, da wieder auftauchte. Und ich dachte, was ist das denn?
Der alte.
Ja, der alte Titel, halt, ja. das Original. Ja. Und das, da tauchte dann in Mexiko auf. Und eine Woche später tauchte das dann irgendwo in Frankreich auf. Und dann dachte ich, naja gut, ist auch ein französischer Titel. Und dann hörte das aber nicht auf. Dann gab es noch Polen und so. Und dann dachte ja. ich, nee, also, interessant. Dann bin ich wieder zu Spotify rein. Und da stand nicht mehr Universal France, da stand dann Minority SRL, glaube ich, ja. Französische Rechtsform. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, habe geschrieben, habe mir eine E-Mail-Adresse besorgt über einen Freund. Ich habe die angeschrieben, habe gesagt, also, ihr seid jetzt vielleicht, also ihr kennt mich nicht, aber euer Song, als ich 16, 17 war, fand ich den großartig ja. und ich freue ja. mich so. Ich sehe, dass da gerade wieder was passiert. Hättet ihr Interesse, dass wir davon eine neue Version machen? Und dann war die erste Antwort so, nö, oh, wir haben selber eine gemacht letztes Jahr, es lief nicht so im Sommer und so.
Okay,
und, ja. ja, also sinngemäß, ne? Ist gar nicht, ja. ist gar nicht wertend gemeint, aber haben Thomas und Eddie dann selber gesagt, das sind die Original-Producer also, oder die Band One T sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ein Dance-Label, ich habe da eine relativ klare Idee, ich würde das in die und die Richtung probieren, ich würde die 20 Künstler hingeschickt, die und die Künstler würde ich versuchen. Dann haben die gesagt, ja, okay. Also es hat eine Weile gedauert, muss ich sagen. Ja. Es war dann auch Sommer und der französische Rechtsanwalt hat sich auch dann nur alle 3 Wochen mal wieder zurückgemeldet auf eine Frage oder so und hat dann immer gleich eine neue Frage aufgemacht. Das war relativ zäh. Ja. Und irgendwann hatten wir das aber fertig, dass sie quasi, dass wir das klargestellt hatten, dass sie einen Fanshare kriegen, dass ich die originalen Spuren kriege von ihnen und ich damit neue Versionen mache. Ja. Sie aber natürlich das hören, was wir damit tun und das auch freigeben, also auch approven müssen und so, das war alles dann geregelt. Und dann ging es recht schnell. Dann habe ich irgendwie nach ein paar Wochen, die ersten haben gar nicht geantwortet, die danach haben dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, bin noch nicht sicher. Und dann auf einmal eine ganz junge Band, also junge französische Producer, und das war dann wahrscheinlich rückwirkend betrachtet auch der Glücksgriff, dass ja Thomas und Eddie Franzosen waren, die sind ja. um die 60, würde ich denken, oder Ende 50. Und zwei Anfang 20-jährige Franzosen, Trinix, die in diesem Sommer auch gerade sowieso noch einen anderen Titel hatten, der gut lief, Lust hatten, einen Remix zu machen. Und da haben sie einen Remix gemacht, der zwar anders ist als das Original, der ist schneller, wenn man die genau hintereinander hört, merkt man, das ist ein wesentlicher Unterschied, aber er ist sehr nah am Original. Und das ging los. Dann haben wir veröffentlicht. Das ging, war schon sehr, sehr gut die ersten Wochen. Die ersten 2 Monate war es schon stark, so dass wir schon wirklich dachten, top, das war jetzt ein Treffer. Man weiß es ja vorher nicht. Also ja. wir machen ja, wie gesagt, 20 bis 30 Songs im Jahr. Und jeder, der sagt, er weiß das vorher, das ist Quatsch. Also ja. man kann das nicht vorher wissen. Ja. Ich mache das fast 30 Jahre und man weiß es nicht. Man hat ein Bauchgefühl. Man hat aber natürlich auch eine persönliche Bias. Also man hat dann auch manchmal so, dass man denkt, ah, da habe ich doch immer gesagt, das wird ein Riesentitel und dann wird das nicht. Also
ja, ist ja, ja.
So.
Ja.
Es macht es aber auch spannend oder andersrum. Deshalb wird es auch nie langweilig, weil es immer so ein bisschen ja. ist wie auf ja. dem Dom, also so ist die Hamburger Kirmes, so lose ziehen.
Ja.
Und man weiß zwar, also man hat dann die Möglichkeit, die Qualität der Lose zu verbessern, weil man halt einfach bessere Künstler, bessere Songs, bessere Produktion, solche Dinge macht, eine gute Marketingkampagne, man kann die Qualität der Lose verbessern, aber im Endeffekt ja. bleibt es immer spannend. Es ja. ist immer ein bisschen wie Weihnachten, du packst Pakete aus ja. und manchmal ist was Schönes drin, manchmal nicht. Also es ja. ist immer schön, Musik zu veröffentlichen, das nicht falsch verstehen, aber es ist gleichzeitig auch immer eine Überraschung, was dann passiert. Und
ja.
da war es so, das war super, gleich viel, viel Spaß gemacht. Wurde dann aber noch interessanter, weil irgendwann sich Thomas und Eddie gemeldet haben und gesagt haben, dadurch, dass Eddie lange auch Radiomoderator war in Frankreich, kennt er viele im französischen Radio und sagte, also alle meine Bekannten sagen, das ist eine super Radionummer. Wir würden mit euch zusammen gerne mal überlegen, wie wir das in Radio, französisch Radio arbeiten können. Und dann haben wir das gemacht. Über sie haben wir einen Radiopromoter empfohlen bekommen, der auch ein guter Bekannter von ihnen ist, Laurent. Und Laurent ist dann los und das war wirklich, das war so lustig. Also muss man sagen, das hat auch einen Riesenspaß gemacht bei Laurent, sondern ich will da keine Stereotypen mit dreschen, aber selber sagt, er ist natürlich ein Urfranzose, aber gleichzeitig sagt, auf gar keinen Fall, ich bin mich Corse und Corse sind dann nochmal anders. Und hat uns das erklärt, also wirklich, es war auch so ein Völkerverständigungsprojekt so ein bisschen. Dann sagt er, you know what? In France we are either on holiday or we are on strike. We've been on strike all year. So now, in 2 or 3 weeks, we go on holiday. Und das ist wirklich so. Ja. Also wenn du nicht, also Mitte August bis Ende September sind alle weg. Ja. Und dann war sein Plan, ich habe jetzt 2, 3 Wochen Zeit, diesen Song auf alle Radiostationen zu bringen. Und wenn es mir gelingt, Mitte Juli auf den großen Radiostationen zu sein, das ist, das wusste ich vorher, also das ist im französischen Markt wirklich eine Besonderheit, aber oder vielen südeuropäischen Märkten. Wenn du dann eine Radiorotation hast, das war früher schon immer wichtig, dass du quasi im Anfang Juli, wenn du in Frankreich auf dem Markt zählst oder aufs Radio zählst, dass du musst du Anfang Juli deinen Song da haben. Und dann hat er das alleine völliger sich ins Auto gesetzt, die ganzen Provinzen abgefahren, also das ganze Ländliche abgefahren von Cannes bis Nizza und quer durch und hat die ganzen kleinen Radios dahinter gekriegt. Und dann dadurch, dass die ganzen kleineren Radios es gespielt haben, war er dann so kurz vor der Urlaubszeit, Anfang Juli war er in Paris und hat dann da es geschafft, Mitte Juli auf die größte Radiostation zu kommen, Radio Energy. Ja. Und dann gab es Radio FG, auch groß. Und da hat er dann 30, ich glaube, wir hatten in der Spitze 30 Plays am Tag. Also so viel, dass du schon fast Angst hast, dass die Leute es nicht mehr auf Spotify hören, weil sie es den ganzen Tag im Radio hören. Und das war dann wirklich, also natürlich auch ein bisschen Zufall. Und wie ich so erzähle, ist es natürlich, wirkt es auch alles wie, hat das natürlich eine Strategie und hat das auch irgendwie einen Sinn. Aber gleichzeitig war das auch, hey, lass das mal probieren. Ja. Wir wissen nicht, was passiert. Und da hat er dann zur richtigen Stelle, war er am richtigen Ort mit dem richtigen Song. Und dann hat das voll funktioniert. Und ab da, das war so 2 Monate nach Veröffentlichung, letztes Jahr vor dem Sommer, hat man dann gesehen, wie dann auf einmal alles, das ist dann so ein Erdrutschartig. Also arbeitest du relativ intensiv und ermüdend daran, so den ersten Stein aus der Mauer rauszuziehen. Und wenn dann der Stein raus ist, dann fällt diese ganze Mauer zusammen. Ja. Weil dann kommen dann gleichzeitig alle DSPs mit ihren größten Hitlisten und alle anderen Radios und dann kommt das alles gleichzeitig so für einen Moment oder für ein halbes Jahr ging es dann oder geht es immer noch und dann waren wir auf einmal Anfang des Jahres mal bei Platin und haben uns natürlich total gefreut, klar, und haben die alle nie persönlich gesehen und das war dann auch der Grund, die Frage zu beantworten, warum wir nach Paris geflogen sind, um mal mit denen Abendessen zu gehen und haben natürlich uns in den Arm gelegen und viel Champagner getrunken und und hatten die dann die Platin-Schallplatte.
Ja, aber es ist nochmal interessant, gerade wenn du sagst, den habe ich gebaut sozusagen, den Song, versteht man es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besser einfach. Mhm. Ne? Ist das so eine gängige, oder ist das eine Vorgehensweise, gibt es auch noch völlig andere Vorgehensweisen?
Ja, das ist, ne, was wir gerade schon am Rand hatten, es gibt wenig, was für alle gleich passt. Das, und das passt nicht mal in unserem Genre, und das passt nicht mal für 2 Songs. Es gibt zwar dieses, was ich gerade beschrieben habe, was nichts Neues ist. Das ist so lange wie die. Es gibt seit der Erfindung der Schallplatte. Das ist das Wort, das ist das, woher A&R kommt. Also Artist und Repertoire. Jemand, der den richtigen Song für den richtigen Künstler findet. Gibt es interessante Literatur. Ich war damals jetzt auch noch nicht geboren, aber dass das früher so war. Früher gab es einen Hitsong, der war geschrieben worden. Der wurde dann von ganz, ganz vielen Interpreten live performt im Radio, weil es gab keine Aufnahme dessen, sondern in den Radiostationen. Und standen Bands mit 20 Mitgliedern, die dann mit Bläsern und allem da die aktuellen Hits gespielt haben. Und es war dann die Band des Senders und die hat aber die aktuellen Songs gespielt. Ja. Und daher kam diese Bezeichnung. Und das ist was immer noch wahnsinnig gut funktioniert. Es gibt ja ein wahnsinnig professionelles Verlags-Publishing-Netzwerk, also wo wirklich es rein um die Kunst des Songwritings geht. Das, was ich auch früher fast 10 Jahre in Berlin für Sony Publishing getan habe, da geht es nur darum, darum, dass der Song geschrieben wird. Da geht es gar nicht um die Aufnahme. Und das ist ein Modell, was gerade in der elektronischen Musik sehr verbreitet ist. Es ist nicht so verbreitet vielleicht im Rock, wobei das vielleicht eher eine Coverversion, ne? So die Bands meiner Jugend haben dann auch oft irgendwie mit Coverversionen große Hits gehabt. Ja. Weil man sich den richtigen Song dann aus der Musikgeschichte nimmt und den auf seine eigene Art und Weise interpretiert, sind viele, viele tolle Versionen und Hits entstanden. Das ist das eine. In der elektronischen Musik ist es schon so, dass sehr viel der Produzent und Interpret ja eine Person ist, aber nicht zwingend auch der Songwriter ist. Also er schreibt oder sie schreibt die Musik dadurch, dass sie produziert und auch Harmonien und ähnliche Dinge ändert. Aber ganz oft ist es so, dass die Songs von Songwritern geschrieben werden, manchmal auch zusammen. Also manchmal sind auch alle drei zusammen im Studio, also vier, fünf Leute zusammen im Studio. Durfte ich manchmal Mäuschen spielen, das ist schon faszinierend. Aber manchmal ist es auch so, dass ich einen Song habe, wo ein Songwriter ein Demo gemacht hat. Und denke, Mensch, das kann ich mir super vorstellen. Der und der Geschwindigkeit, mit den und den Sounds. Und das würde dann wahrscheinlich zu dem und dem Produzenten passen. Und dann versuche ich das zusammenzubringen.
Ja. Wie kommst du an die Songs?
Von Verlegern oft.
Okay.
Ja, oft von Verlegern. Also manchmal aus der Musikgeschichte. Weil jetzt wie bei The Magic Key, wo ich den so im Kopf hatte. Das muss man sagen. Also ich habe mit 12, das dachte ich gerade so auf der Autofahrt, bin ich eigentlich... Ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe mit 12 zwei Sachen geliebt. Das eine war Musik, das andere war Computer. Und das mache ich heute noch. Also es ist auf eine Art und Weise, habe ich damals noch eine riesen Sympathie und Begeisterung für entwickelt und mich da wirklich, wirklich sehr mit beschäftigt. Also ich saß als kleiner Junge mit der Gitarre am Lagerfeuer und habe versucht, Songs zu spielen und habe mich da irgendwie reingeworfen. Und so habe ich immer noch Songs im Kopf, wo ich denke, Mensch, das müsste man machen. Oder dann schreibe ich einen unendlich langen Notizblock in meinem Telefon und dann steht, den Song neu machen, den Song in dem Sound, den Song so und so. Klar, also das habe ich auf der einen Seite als Zugriff. Und dann, was fast noch spannender ist, neue Songs, die frisch geschrieben wurden, also die dann eben von Songwritern kommen. Ich habe viele Songwriter auch in meinem Netzwerk, die mir von sich aus Songs schicken, sagen, guck mal, ich habe dir hier mal wieder einen Ordner gemacht, sind 30 Songs drin, dann höre ich das so beim Fahrradfahren oder beim Arbeiten, beim E-Mails machen und ziehe mir dann Sachen raus. Und dann, oh, das ist was Spezielles hier, ich kann das nicht beschreiben, woran das liegt, das ist irgendeine Erfahrung, das heißt auch nicht, dass ich immer richtig liege, ganz oft liege ich auch komplett falsch, aber ich habe so eine Art von bestimmte Harmonien, bestimmte, ich kann es nicht beschreiben, triggert mich irgendwie, dass ich denke, oh, das ist groß, das muss ich jetzt irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass da was raus wird. Und dann versuche ich, andere davon zu begeistern, weil ich es natürlich nicht alleine umsetze, sondern brauche dann Produzenten, Partner, Künstler. Und das ist dann auch so eine Art Test. Weil wenn ich jetzt alleine von einem Song überzeugt wäre, aber den sonst alle total bescheuert finden, wird nicht aufgenommen, wird nicht rauskommen. Also das ist so, das ist dann so, dass der Filter, der natürliche Filter da drin hängt. Genau, und von Verlegern auch. Also das ist ja ein sehr professionelles Geschäft, dass sowohl Songwriting-Camps entstehen, ne? Also als Beispiel, letzte Woche hat sich Rober gemeldet, unser Verlagspartner, mit dem wir auch unseren Verlag administriert, mit dem ich auch auf technologischer Ebene manche Sachen entwickle. Und die haben sich gemeldet, hey, wir machen so Rüberbahn-Festival, ein Songwriting-Camp, speziell elektronische Musik, auch spezielle Untergenres, noch feiner definiert. Habt ihr jemanden, der mitmachen will? Ja. So, klar, und dann gehen wir in unserem Netzwerk, da ist jemand, der da passen würde und haben dann gefragt, hey, hast du Lust, da mitzumachen? Dann entstehen da Songs neu.
Ja, ja,
und
genau.
Die werden dann quasi neu geschrieben, neu entwickelt. Völlig ohne, also manchmal mit Briefing, dass schon gesagt wird, hey, das ist jetzt für den und den Künstler und der sucht gerade, keine Ahnung, eine Partyhymne für den nächsten Festival-Sommer oder so. Ja. Es gibt schon so Themen, die man so vorgibt. Oder ich brauche was im Club funktioniert im Winter, was irgendwie ein bisschen weniger Text vielleicht hat, ein bisschen härtere Sounds hat, tanzbar ist. Solche Briefings gibt es. Und manchmal kommen da auch einfach Menschen zusammen, die irgendwie Lust haben, Musik zu schreiben und weiß nicht, was passiert. Und dann kommt was raus. Ja. Das finde ich, also da kriege ich Gänsehaut. Ich sage, das hat so eine Magic, dass Menschen so in den Raum kommen, sich kennenlernen und das auch auf eine Art ihr Handwerk verstehen und gelernt haben, Songs zu schreiben, aber auch zu produzieren, Instrumente zu spielen, dann passiert was. Und du weißt, ne, mit der Lostrommel, du weißt vorher nicht genau, was passiert.
Ja.
Das macht wahnsinnig spannend.
Aber das langweilig. Hatte ich ja beim letzten Mal auch schon so für mich so mit als Fazit teilweise auch schon rausgezogen. Und jetzt hört man es eigentlich auch raus, also dass du einerseits natürlich sagst, ey, Daten, aber am Ende es geht um die Musik, Da müssen irgendwie Leute sitzen und da müssen Emotionen bei rumkommen. Das finde ich nach wie vor mal spannend. Jetzt machen wir mal ein anderes großes Feld auf, wie gerade wenn du so sagst, dieses Single-Geschäft und wie geht es in Zukunft weiter? Wie schätzt du denn da KI ein?
Das ist, ja, ich fluche schon immer, wenn ich das höre. Also nicht jetzt, das verstehe ich, nicht wegen deiner Frage, ja. Aber weil meine Frau ist da leid erprobt, wenn ich da mal schimpfe und sage, ja. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Es ist wirklich, ja, nein, es hat ganz so viele Ebenen und das würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen.
Ja,
zum einen finde ich es wahnsinnig faszinierend und benutze es sehr intensiv, weil ich eben, wenn ich programmiere, das mit einer KI tue.
Ja.
Also die kann nichts ohne mich, aber sie hilft mir, ja. Weil gerade in Programmiersprachen eine KI, und ich würde lieber nicht KI sagen, weil es ist keine Intelligenz. Es ist Machine Learning. So und Regeln in Programmiersprachen sind super klar. Das ist wie Mathematik. Das ist Mathematik. Eigentlich ist eine Form von Mathematik. Ja. Das heißt, wenn da irgendwo anstatt ein Doppelpunkt ein Komma ist, funktioniert gar nichts mehr. Und als Mensch sitze ich davor und denke, oh fuck, warum, das war jetzt das Problem hier. Mhm. Warum funktioniert das Programm jetzt nicht? Oder tue nicht, was ich will. Und dafür ist es ganz toll, das mache ich jetzt schon eine Weile, das auch mit einer KI zu tun oder mit einem Machine Learning Model zu tun, weil dieses Machine Learning Model mich viel effizienter macht. Und dazu habe ich mal einen Podcast gehört und hatten zwei Programmierer haben sich miteinander unterhalten. Der eine benutzt es, der andere nicht. Und der das benutzt, und das fand ich interessant, der hat gesagt, naja, es ist ja nicht so, dass die KI dir deinen Job wegnimmt, sondern andere Programmierer, die mit KI arbeiten, nehmen dir deinen Job weg, weil die sind halt viel effizienter als du. Das war lange meine Meinung dazu, dass ich glaube, dass es gut ist, es zu nutzen. Und ich weiß für mich persönlich, dass es mir wahnsinnig hilft und dass es mich glücklicher macht, denn die stümpfesten Dinge, die uns Menschen keinen Spaß machen, nämlich wahnsinnig große Datenmengen, die mit Komma getrennt sind, in eine andere Struktur zu bringen. Also ne, Komma getrennte Werte, dann gibt es JSON-Formate, die dann mit so geschweiften Klammern sind. Das habe ich früher von Hand gemacht. Da habe ich manchmal Abende, Stunden dran gesessen, wenn ich Programme gebaut habe, das von Hand zu tun. Das ist heute.
Ja.
Schreibe ich das da rein und sage, nimm bitte hier die 8000 Zeilen und pack mir das in ein anderes Format und mach das innerhalb einer Millisekunde. Ja. Das ist wirklich genial. Und das ist etwas, da sollten Menschen nicht davor sitzen, das von Hand machen müssen, was einfach echt nervt und verschwendete Lebenszeit ist. Und dann auf der anderen Seite, und das muss man sagen, hat es natürlich aber auch ganz drastische Auswirkungen auf bestimmte Berufe und auf bestimmte Services. Also ein Großteil meiner sozialen Kontakte ist auch im Werbegeschäft. Meine Frau war lange in der Werbung und unser bester Freund und Trauzeug ist in der Werbung. Da merkt man schon, dass da Dinge passieren, die ähnlich sind wie das, was wir aus dem Musikbereich kennen, noch vor dem Streaming-Zeitalter, als es noch ein Piraterie-Zeitalter war oder eine Piraterie-Dekade war, wo der Markt wahnsinnig eingebrochen ist. Und das passiert eben in Teilen dort auch für bestimmte Berufsgruppen. Ja, also sag mal, wenn du jetzt lange deine Profession war oder dein Beruf war, Werbung einzusprechen, Sprecher für kurze Texte zu sein, vielleicht auch irgendwann sogar ganze Synchronsprecher für Filme oder Serien. Das sind Dinge, die jetzt schon mit KI ersetzt werden. Und das ist dann, also da möchte ich ganz, ganz, also da habe ich wirklich Ehrfurcht davor oder bin dankbar, dass das, dass das jetzt meinen Beruf nicht trifft. Aber ich denke auch natürlich, dass das für viele Menschen gefährlich ist oder auch für ihren Beruf gefährlich ist. Und dann gibt es Dinge, die dann da nochmal drüber liegen, im Sinne von, wie können wir sowas regulieren und wie kann man auch als Menschheit oder als Staaten, als Kultur regulieren, wie weit da Einfluss genommen wird, welche Entscheidungen Machine Learning Modelle treffen dürfen und woran werden sie trainiert? Also es ist ja eine große Diskussion auch in der Musikwirtschaft. Ja. Also womit werden sie trainiert? Weil die Musiker, die die Musik geschaffen haben, an denen diese Modelle lernen, die da im Zweifel nicht von profitieren werden.
Ja,
das geht nicht. Und dann auch hinzu, einen interessanten Artikel gelesen vor ein paar Wochen, bis hin zu Machine Learning Modelle neigen dazu auch, wenn man sie lässt, extreme Meinungen zu entwickeln. So, und das ist etwas, was natürlich, wenn man sich anguckt, wie Algorithmen, Empfehlungsalgorithmen in Social Media Plattformen funktionieren, das ist was, wo ich wirklich sagen würde, da muss man sich schnell, sehr schnell drum kümmern und auch, auch Regelungen finden, weil das sonst zu, nur wir kennen die Beispiele, also Wahlen, die auf eine bestimmte Art und Weise entschieden wurden, ein Brexit, der auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst wurde, solche Dinge, da muss man aufpassen. Das ist etwas, wo wirklich dann auch verheerende Folgen sein können, weil einfach eben der Mensch davon so beeinflusst wird, weil er in seinem Feed in eine bestimmte Richtung vollkommen computergenerierte Posts kriegt. Ja. Und das ihn beeinflusst und sagt, ja, stimmt, das denke ich doch eigentlich auch. Was gar nicht so ist. Vielleicht wollte er eigentlich lieber irgendwie, keine Ahnung.
Aber könntest du es für die Musik nicht dann auch noch vorstellen? Also im Grunde genommen das, was du beschrieben hast, dass du dir vielleicht vorstellen kannst, ja, das kann ich ja letztendlich vielleicht sogar selber machen. Ich nehme diesen Song, ich habe das eh so ganz gut als Idee, so wie der wird, ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Text und dann
das ich, glaub, ich ja. das selber. Also ich glaube, dass es bestimmte Teile gibt in jedem, also das ist bei Bildern ja ähnlich, also das jetzt geht nicht nur um Werbung, aber es geht halt auch um ganz andere Dinge im Sinne von Bilder, Bildgenerierung. Da gibt es ähnliche Beispiele wie das Beispiel, was ich gerade vom Programmieren gesagt habe. Also ich kenne Freunde, die teilweise ihre Praktika und Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, einen Baum freizustellen als Grafiker, weil du halt wirklich dann diesen Baum aussägen musstest. Das war eine wahnsinnige Arbeit, damit er auf irgendeinem Plakat dann drauf sein konnte. Das macht heute auch eine KI und das ist auch gut so, dass der Praktikant sinnvollere Dinge tun kann, als den Baum auszusägen. Wirklich eine Woche. Ja. Das ist gut und dann kommt es aber, und ich weiß, dass das jetzt sich rasend schnell auch entwickeln wird. Also das, was heute, wenn du heute Suno bittest, dir einen Song zu machen und sagst, ich hätte gerne, keine Ahnung, ne, was du sagst, also mach mir mal eine neue Version von The Magic Key, dann kriegt es, macht es das wahrscheinlich auch sogar sehr gut. Das kommt aber, da bin ich irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich naiv, frag mich nochmal, wenn ich 80 bin, aber da bin ich sehr, da bin ich sehr ruhig, weil ich glaube, dass dieses Emotionale, was Musik hat, und das ist eben nämlich genau das, was wir Deutschen, also ich bin gerne in Deutschland, ich mag das Land und das ist keine, also verstehe mich nicht falsch, aber wir neigen dazu, oder wir wünschen uns, dass wenn man alles richtig macht, dann muss das auch erfolgreich sein. Yeah. Und das Schöne an Musikgeschäft ist, dass es da nicht so ist. Dass es ganz oft so ist, wenn jemand was falsch macht, klatscht genau aus dem Grund. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht die Sachen wiederhole, die ich vielleicht beim letzten Mal schon gesagt habe, aber ich habe da so 2-3 Beispiele, die ich gerne immer zitiere. Und das eine für mich ist Blur Song 2, wo Stephen Street, der Produzent, mir das mal erzählt hat, weil ich ihn gefragt habe, erzähl mir das bitte, du hast diesen Song aufgenommen und das ist so wie, ne, keine Ahnung, wahrscheinlich wird ein Fußballer dann immer gefragt, wie hast du damals dieses Elfmeter geschossen? Ich bin kein Fußballversteher, aber und ich habe ihm natürlich die Frage auch gestellt, die er wahrscheinlich schon 1000 Mal gestellt gekriegt hat und er hat gesagt, du, das war, und da gibt es mehrere Geschichten, also mehrere Songs, die genau auf dieselbe Art und Weise entstanden sind. Es war so, wir hatten das Studio für einen bestimmten Zeitraum, das war in den 90er, wie lange hat man da in England eine Platte produziert von Blur? Wahrscheinlich hatte man mehrere Wochen in diesem Studio und am Ende hatten wir Zeit über. Wir hatten alle Songs im Kasten, es war alles fertig, wir hatten alle Takes und dann haben wir eine Party gefeiert und man merkt das, die haben das aufgenommen und die hatten aber keine Einzelspuren, sondern haben die Stereosumme irgendwie mitgeschnitten und konnten das im Nachhinein nicht bearbeiten. Und der Toningenieur hatte schon ein paar Sekt zu viel drin, der hat gar nicht mehr richtig aufgepasst und die Band hat aus Spaß ihren Lieblingsspaß-Song gespielt. Ja. So hat er mir das erklärt. Das war ihr Spaß. Und die haben das gespielt und geschrien und das Mikrofon ist ein Shure SM57 gewesen, erklärt er mir dann. Das verzerrt schnell, wenn man da so reinschreit. Und da hat der Toningenieur hat nicht aufgepasst. Und das ist aber diese Magie. Das ist das, was da drin steckt. Dieses Blur Song 2, muss man vielleicht den Podcast kurz anhalten, einmal kurz reinhören. Die ersten 20 Sekunden, das kriegst du so nicht mehr hin. Das ist einfach, da ist eine Energie drin. Jetzt kannst du dem Machine Learning Modell sagen, bitte mach mir was emotional und laut ist und übersteuert ist, dann kriegt es das vielleicht auch hin, aber es wird nicht dasselbe sein, weil das ist, da ist so viel, das können wir ja selbst, also ein anderer Produzent zu einem anderen, an einem anderen Ort, mit anderen Menschen würde ja nicht mal diese Aufnahme nachproduzieren, reproduzieren können. Und klar kann ein Computer sehr genau Töne nachproduzieren, genauer als Mensch vielleicht. Aber diese Magie, das haben wir, glaube ich, das ist noch gar nicht erforscht, wie das Gehirn überhaupt reagiert und warum Emotionen so funktionieren, wie sie in so einem Moment funktionieren. Das kann kein Machine Learning Model. Ja. Das glaube ich nicht. Nee, das ist zu weit weg. Und das sind so kleine Nuancen. Also, was ich vorhin sagte, ich kann das auch, kann man auch nicht vorhersehen. Das kann man irgendwie so ein bisschen fühlen oder auch aus Erfahrung oder weil man viel Musik, ich habe viel Musik gehört. Das ist sicherlich etwas, was mir hilft, dass ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe. Ja, dann passieren so Dinge einfach. Und ich glaube nicht, dass das so. Es wird für das Klassische, was so im Supermarkt im Hintergrund läuft oder im Fahrstuhl oder, keine Ahnung, im Fitnessstudio in der Chill-Out-Area, so ein bisschen so Lo-Fi-Beats. Ja, klar, das muss jetzt nicht unbedingt Mensch machen wahrscheinlich. Aber das ist dann nicht das, wo, das ist wahrscheinlich nicht das, wo, also andersrum, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, ist definitiv so, dass es Menschen gibt, die heute Lo-Fi und Chill-Out-Musik produzieren und das ist ihr Leben und das ist auch ihr Unterhalt. Deshalb bin ich auch vorsichtig, was ich sage. Deshalb will ich das nicht so leichtfertig sagen. Und
die sagen jetzt auch alle, es bricht drastisch ein. Ne?
Ja, also das könnte ich mir vorstellen, also dass das definitiv so ist. Das ist aber, deshalb wollte ich mich nicht dahin gehen, sondern es ist genau das, was mir wichtig ist, dass das jetzt nicht irgendwie so wirkt, wie dass ich da leichtfertig drüber hinweggehe, weil das definitiv gefährlich und schwierig ist und schlecht. Aber auf einer anderen Seite, was ich sagen wollte, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sich für eine Upfront-Nutzung, also dass du in dir ein Konzertticket kaufst, um zum Deichbrand-Festival zu gehen, um dich dann dahin zu stellen und dann dir da einen Song anzuhören, den eine Machine Learning Maschine gebaut hat, weil da vielleicht, sag ich mal, um diese Nutzung, also diese Emotionalisierung, diese Qualität von Songs, auch von Emotionen in Songs, von Lyrics, von Humor.
Ja.
Das ist etwas, das, also, ne, also mein Co-Pilot beim Programmieren, der weiß genau, wie er meine Zeile vervollständigt, weil es halt klar ist, welche Zeichen jetzt dahin müssen, aber der könnte keine Witze schreiben.
Ja.
Das kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Experte.
Das ist ein großes Problem, oder?
Ich bin echt kein Experte, aber das ist so meine laienhafte Sicht darauf, dass ich denke, ja, da sind Chancen drin, aber auch Risiken. Und für mich das Wesentliche ist wirklich so dieses, wie es Meinungen beeinflussen kann, wenn es auf Social Media trifft.
Ja.
Das ist so das, wo ich denke, da muss man schnell was machen.
Ja. Lass mal kurz, vielleicht nochmal so zum Ende hin, nochmal kurz auf eine andere, auf ein anderes Thema gehen, das beziehungsweise so ein bisschen ist das im Anschluss an dem, was wir ja auch schon besprochen haben. Du machst nicht nur Label, beziehungsweise du programmierst, du hast viel Liebe für Daten, machst es aber auch für andere, ne? Also du berätst und analysierst auch für andere Unternehmen, aber auch andere Zwecke. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Wofür könnte ich dich engagieren?
Da gibt es einige Felder. Ja, das ist, was ich gerade schon sagte, ich habe mir eigentlich zwei Träume verwirklicht. Zum einen wollte ich immer ein Dance-Label haben oder ein Elektronik-Label haben, weil das für mich so einen Unterbau hat und eine Musik hat. Und ich habe mir irgendwann aus einem spontanen Wave auf den Knöchel tätowiert, das Wort Wave, also R-A-V-E, weil das für mich was bedeutet. Weil es eben auch Musik historisch ein besonderer Moment war oder ein besonderes Bild war, dass Menschen aus der ganzen Welt, aus allen sozialen Schichten zusammen tanzen, gingen, immer noch, immer mehr denn je. Und das ist einzigartig, weil vorher gab es schon ganz klares auch Genre-Denken. Ne? Also es gab auch sozialer Herkunft hat oft bedeutet, welche Musik du gehört hast, wenn man sich das ganz genau anguckt. Also Punkrock hatte eine ganz klare Wurzel im Arbeitertum, Artrock hatte eine andere Wurzel, Rock'n'Roll hatte fast auch andere Wurzeln. So. Also da gab es dann schon Soul auch, da gibt es ganz viele, wo das hingeht. Und die elektronische Musik kommt aus Detroit, dann aber in England natürlich so in den 90ern, so, da haben sich so zwei Sachen vermischt, ne? Die Engländer und elektronische Musik, das war dann so eine Explosion quasi, mit Waves und Margaret Thatcher, die es verboten hat und teilweise die Leute ins Gefängnis gesperrt hat dafür, dass sie Waves veranstaltet haben, viele, viele Jahre. Das ist wirklich auch traurige Geschichten, aber das ist schon halt, hat auch was Kulturelles dahinter. Und deshalb war für mich ein Dance-Label oder ist ein Dance-Label für mich mehr als nur ein Label zu betreiben, sondern steckt da schon auch eine Kultur drin. Das ist das eine. Und das andere, was ich gerade schon sagte, ich habe als junger Mensch schon wahnsinnig gerne Zeit mit Computern verbracht und habe da viel in der Zeit, als Computer auch neu, nicht neu waren, aber zumindest so Einzug in die Kinderzimmer hielten oder in die Wohnung hielten, bin ich da eingestiegen und habe das jetzt vor 10 Jahren wieder intensiv aufgenommen und habe festgestellt, und das ist jetzt eine relativ lange Antwort, wie du von mir gewohnt bist, auf eine einfache Frage, habe dann festgestellt, dass das im Musikbereich echt noch weit zurück ist. Was auch gut ist aus vielen Gründen, weil einfach man sich um die Musik kümmern sollte und nicht darauf, um irgendwie sich die Daten anzugucken, das ist völlig richtig. Aber ist natürlich als Branche oder auch als Businessbetreiber, als Entrepreneur oder als Teil dieses Ökosystems, ich mich darüber geärgert habe, dass wir da nicht besser aufgestellt sind oder besser, es keine besseren Services gibt. Was man sagen muss, dass natürlich die DSPs da jetzt gerade auch, weil sie aus dem Tech-Bereich kommen oder weil sie in technische Firmen sind, da einen großen Zugang ermöglicht haben, der auch noch nicht irgendwie jetzt wirklich transparent und wirklich demokratisch ist. Es ist schon noch so, man kriegt viele Daten, man kriegt aber auch dann irgendwie nicht alles, was man gerne hätte. Und also muss man auch sagen, das sind auch Wirtschaftsunternehmen, die genau wissen, dass es total super ist, dass sie seit 20 Jahren wissen, was ich höre, welchen Song ich gehört habe, wann ich aufgehört habe, wann ich den in eine Playlist gezogen habe. Die wissen so viel über mich, mehr als ich wahrscheinlich.
Ja.
Und dennoch, und das ist dann auch eine ganz gute Überleitung, hat man ja Angst gehabt. Also man hat ja die Musikbranche, hat ja erstmal auch ein bisschen gezittert und gedacht, was passiert jetzt? Übernimmt Amazon uns jetzt? Der Buchhandel oder die Buchverlage hatten da eine harte Zeit mit dieser Bewegung über diese Händler. Wir hatten große Händler wie Apple, haben wir immer noch, Spotify als neuer Player. Und da war ja wirklich die Frage, machen die das jetzt nicht einfach? Warum machen die nicht einfach ein Label? Also warum, gibt's uns Labelbetreiber noch? Warum braucht man einen Typen aus Hamburg, der irgendwie auf die 50 zugeht und da jetzt irgendwie Songs veröffentlicht? Und das funktioniert auch noch. Also, und da ist ein wesentlicher Teil, dass in der Musikbranche eben, was Daten betrifft, ein wahnsinniges Chaos ist. Muss man echt sagen. Ja. Aber es ist super. Aber ich glaube, es trägt dazu bei, dass wir alle noch da sind und dass es eben kein homogenes weltweites Datensystem. Wenn du dir als Künstler, und das ist dann der weitere Teil, als Antwort auf deine Frage, wenn du als Künstler dir deine Daten anguckst, wirst du da schwer schlau draus. Bis hin zu, du kannst sie auch gar nicht richtig auswerten, weil sie nicht homogen sind. Und das ist genau der Punkt, der mir früh erst ins Auge gestochen ist, im Sinne von, ich will, dass wir das für unser Label anders machen und besser machen, sodass wir als Label, als Independent, völlig unabhängig, völlig Inhaber geführt, keine Investoren, kein Konzern im weitesten Sinne mit Eigentümer, und trotzdem will ich, dass wir bessere Daten haben als alle anderen und unsere Künstler auch.
Das ist aber echt interessant, dass du das sagst. Du kommst ja von Warner, wo man jetzt eigentlich denken würde, naja, also gerade großes Unternehmen, die sollten viele Ressourcen haben, um eben sowas zu schaffen, ne? Warner bezogen.
Die Welt verändert sich. Ich arbeite auch viel mit Sony und arbeite auch gerne mit Universal. Ich arbeite viel mit Independence. Das ist nämlich das Interessante. Das wird dann auch ein bisschen auf den Teil der Frage referenzierend. Interessanterweise sind Independence da weiter voraus. Und das liegt daran, dass du als selber ja Labelbetreiber entscheiden kannst, wer mir das was bringt, dann mache ich das.
Ja.
Wenn ich es finanzieren kann, was natürlich auch einen Kostenpunkt hat, aber wenn ich es finanzieren kann und ich einen Mehrwert sehe, mache ich das einfach. Und das ist das, was in großen Konzernen weitaus schwieriger ist. Mhm. Und dann, hart gesagt, diese Entscheidungen werden auch nicht in Deutschland gefällt. Die werden an der Westküste oder in England gefällt. Und das ist dann immer mehr ein Problem geworden oder ist auch ein Problem für größere Strukturen, jetzt ohne irgendwie, das betrifft einfach große Strukturen, die multinational denken oder aufgestellt sind, denn die Länder sind so unterschiedlich. Mhm. Also es gibt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber so die Songs werden über die Societies im Englischen, also in Deutschland über die GEMA abgerechnet. Das gibt es in jedem Land eine eigene. Dann gibt es die mechanischen Verfügungsrechte, was in Deutschland die GVL ist, also die Aufnahme, wenn die Aufnahme im Radio läuft. Das ist für uns mit dem Radio-Hit in Frankreich im letzten Jahr war es ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, dass wir wissen, dass das Label finanziert ist. Weil wir wissen, das dauert wahnsinnig lang, ist ein sehr komplizierter Prozess, aber wir wissen, das wird uns jetzt irgendwie die Kosten decken für ein paar Jahre. Und diese Rechte werden in jedem Land, also diese mechanischen Leistungsschutzrechte werden hier in jedem Land der Welt über andere Societies wahrgenommen. In manchen gibt es das gar nicht. In manchen wird es nach Marktanteil verteilt, in anderen wird es nach Airplay-Anteil verteilt. In manchen ist es Gott sei Dank in Frankreich so, dass es pro Song, also pro ISRC verteilt wird. Aber auch der ISRC, der so eine Art Personalausweis des Songs ist, der sollte individuell sein. Das I da drin steht für individuell. Der sollte eigentlich pro Song nur einmal vergeben werden. Selbst das passiert nicht. Die Musikbranche ist so, dass wenn ich mit Katalogen arbeite, ich das ganz oft habe, dass quasi ein Song mehrere Personalausweise hat. Das wäre in der wirklichen Welt nicht legal. Aber
kannst mal die ganzen Royalty-Abrechnungsprogramme nachfragen. Das ist genau das.
Also ich bin im Grunde ein fleischgewordenes Royalty-Abrechnungsprogramm manchmal und sitze davor und denke, es kann doch nicht sein. Warum habt ihr denn irgendwo in den letzten 20 Jahren euch überlegt, dass ihr die Spaltennamen verändert, weil das für ein Computerprogramm nicht nachvollziehbar ist. Und das ist genau der Punkt, wo ich ansetze, nämlich auch da wieder Kunden und hauptsächlich Künstlern. Also ich arbeite fast überwiegend direkt für Künstler und Independents, weil die eben für sich sehen, dass da ein Nachholbedarf ist, aber gleichzeitig auch den Nutzen sehen und es allein entscheiden können. Einfach sagen können, okay, ich will jetzt, dass du mir hier hilfst.
Was wäre jetzt so ein Nutzen?
Also ein Nutzen zum Beispiel ist ein konkretes Beispiel, was auch in den letzten Jahren ja viel Fahrt aufgenommen hat, ist Kataloggeschäft. Also Künstler oder Labelbetreiber, die sagen, ich möchte Rechte verkaufen. Ich möchte die Rechte, die ich habe an einer Aufnahme oder an einem Song, also Publishing, Verlagsrechte, die will ich veräußern. Oder ich denke zumindest drüber nach. Und an dem Punkt komme ich ins Spiel, weil ich das auf der anderen Seite schon oft gemacht habe, dass ich Kataloge gekauft habe, für Firmen, für die ich gearbeitet habe, oder auch Teile, manchmal auch nur Alben, mehrere Alben oder so gekauft habe. Da gibt es ganz persönliche Gründe oft und das kann man auch gar nicht empfehlen oder verteufeln. Für manche Künstler ist das zu einem bestimmten Zeitpunkt total schlau, weil sie das Investment brauchen. Oder ich hatte mal so ein Beispiel, da war jemand, der ist 75, ein deutscher Künstler, der 75 ist und der hat dann gesagt, naja, ich habe keine Kinder. Ich habe die Rechte noch bis 65 Jahre nach meinem Tod. Was soll ich damit? Da habe ich doch lieber das Geld jetzt, kaufe mir ein Haus, kann ich irgendwie alt werden und habe meinen Lebensabend gesichert. Da gibt es ganz persönliche Gründe, warum man das macht oder auch nicht macht und deshalb kann ich das auch nicht empfehlen. Was ich tue ist, ich nehme eine Bewertung vor. Das heißt, ich rechne aus, was verdienen diese Songs eigentlich, was haben sie die letzten Jahre verdient und bereinige das um Kosten, die in Zukunft noch anfallen und kann dann quasi nur so eine Empfehlung abgeben, guck mal, das ist so eine Range, zu der ein Preis sinnvoll ist. Und das mache ich nur für Verkäufer, weil ich möchte diesen Interessenskonflikt nicht haben. Ich würde das nicht für Menschen oder Firmen machen, die Kataloge kaufen, sondern mache das nur für Künstler und Labelbetreiber, die ihre Kataloge verkaufen wollen, weil man muss sich das so vorstellen, man könnte natürlich sagen, aber die wissen doch, was sie damit verdienen. Die kriegen ja jedes Jahr eine Abrechnung, Vertriebsabrechnung, so ist ja eigentlich alles drin. Aber es kommt dann an so Punkte im Digitalgeschäft. Ich habe das gerade gemacht für einen Katalogverkauf, da kann ich es auch sagen, weil der ist fertig und schon länger fertig. Der kanadische Künstler Tiger ist ein Elektronikkünstler, hat aber wirklich auch über Jahrzehnte jetzt die Kultur geprägt mit Popsongs. In den 90ern hat er mal einen großen Hit mit einer Coverversion, It's Getting Hot in Here, zum tollen Video, können wir noch daran erinnern. Und Sunglasses at Night, also als ich in Berlin war, war es einer meiner Lieblingssongs. Tiger und Sinterius, Sunglasses at Night, eine alte Coverversion auch von Coby Hart. Der hat jetzt gerade seinen Masterkatalog verkauft nach 20 Jahren. Der produziert fleißig weiter. Der hat, glaube ich, in den letzten 2 Monaten schon wieder 5 Songs veröffentlicht, weil er einfach weitermacht. Ja. Aber der hat an einem bestimmten Punkt gesagt, so, ich will das jetzt einmal verkaufen. Und das habe ich ausgerechnet. Das war relativ komplex, weil es früher ja üblich war, weltweit auf verschiedene Labels zu veröffentlichen. Das heißt, er hat 300 Songs und die sind aber auf 5 verschiedene Labels. Und dann ist eins in Australien. Die haben die Rechte gar nicht mehr, aber sie haben es nach oben. Es ist wirklich relativ komplex und chaotisch, muss man eigentlich sagen. Wirklich Chaos. Und der erste Schritt ist immer aufzuräumen, also zu gucken, was ist überhaupt an Daten da. Die Hälfte fehlt eigentlich meistens, das ist auch keine böse Absicht, das ist einfach so komplex. Und wenn dann das australische Independent-Label oder das amerikanische die Lizenzabrechnung nicht geschickt hat, dann fällt das auch erstmal nicht auf. Dann besorgt man erstmal die ganzen Abrechnungen. Und dann hat man kommen so Datenpakete dazu. Das sind große Dateien, also Excel- oder CSV-Dateien. Die haben, also das ist wie eine Excel-Tabelle, aber die haben dann 200.000 Zeilen pro Halbjahr. Das heißt, du hast dann bei so einem Künstler auf einmal irgendwie eine Million Zeilen Excel. Ja, das kann dann normal beim normalen Rechner, der fängt dann an, da geht der Lüfter dann an, so fängt dann wirklich an zu drehen. Und du merkst, das wird jetzt zu viel. Das kann man dann mit Software gut machen, mit Excel kann man es dann nicht mehr machen. Und genau, dann rechne ich durch pro Song. Man kann sich das vorstellen, eine Zeile beinhaltet mehrere Spalten und dementsprechend so ungefähr 30 Datenpunkte. Da steht dann drin Land, keine Ahnung, Dänemark, Anbieter, Apple Music, Streams 1000, Wert des einzelnen Streams, Lizenz des Künstlers, was für den Künstler berechnet wird, verschiedenste Sachen noch. Also gibt es noch ganz viele andere Informationen, die da drin stecken. Und da anhand dessen und das zusammen mit einer Matrix, die ich vorher gebaut habe, zu wissen, bei diesem Song geht noch eine andere Lizenz an andere Künstler weg. Ja. Kannst du gut, ganz gut aus, kann ich dann ausrechnen mit relativ viel Aufwand, aber am Ende dann sehr, am Ende ist das eine sehr überschaubare Excel-Visualisierung, wo drauf steht, guck mal, so hat sich der Katalog entwickelt, auch über die Jahre. Ja. Das ist wichtig, weil wenn Investoren, das sind Investoren, die solche Dinge kaufen, die auch sonst Kunst oder Immobilien kaufen, sowas kaufen, dann gucken die sich das auch so an. Also sie machen dieselbe Übung eigentlich, nur sie sagen es dir natürlich als Verkäufer nicht. Was sie ausgerechnet haben, würde ich auch nicht machen. Das ist ja logisch. Ja. Und die Idee ist eigentlich dann, das aber dem Verkäufer auch zu ermöglichen, dieses Know-how zu haben, zu wissen, guck mal, was ist das eigentlich wert? Und das sollte ich gebe da keine Empfehlung ab, weil ich keine Glaskugel habe. Sollte ich das verkaufen, soll ich nicht verkaufen? Das muss jeder für sich wissen. Aber ich kann ausrechnen, was dieser Katalog in den nächsten Jahren verdient, grob. Und das gibt dann ein ganz gutes Gespür oder ein ganz gutes Gefühl.
Das gibt's ist denn da so ein Multiple?
Ja, es gibt Multiples, die immer genannt werden. Oder was man jetzt gerade natürlich sehr prominent war, dass der Queen-Katalog gekauft wurde von Sony Music für zum ersten Mal über eine Milliarde Dollar. Was wir hier sehen, also Alexander schüttelt auch gerade mit dem Kopf. Ja. Ich sehe die jetzt nicht mehr, aber es ist wirklich, ich denke mal so, fast eine Milliarde. Ja, aber wenn du es anguckst, ist es so. Das hat über eine Milliarde gekostet oder genau eine Milliarde Euro, in Dollar glaube ich 1,2 Milliarden. Dieser Katalog verdient aber im Jahr, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe es neulich zurückgerechnet, diese Summe ist in 20 Jahren wieder eingespielt.
Okay.
So, und jetzt könnte man denken, ich kenne die jetzt nicht, aber Brian May sitzt zu Hause und denkt sich, ja, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, der hat wahrscheinlich auch Kinder, wahrscheinlich braucht er auch gar kein Geld mehr, da geht es vielleicht gar nicht. Da geht es vielleicht einfach darum, dass er sagt, hey, ich habe da jetzt eine Summe, die kann ich spenden, kann die Welt irgendwie zu einer besseren machen. Oder vielleicht geht es auch darum, dass man das dann in einem internationalen System hat, wo das gut ausgewertet wird, gut verlizenziert wird, Coverfreigaben bearbeitet werden. Also diese Dinge, die man sich auch wünscht als Musiker mit seinem Katalog, mit seinem Erbe, gut gemanagt werden. So, und das rein. Das ist, glaube ich, ein Incentive, weil Geld braucht da, glaube ich, gar niemand dringend zumindest. Nee, macht sich keiner Sorgen, wenn die Miete zahlt. Und genau, und dann kommt aber der Punkt dazu, dass du sagst, naja, wenn die Rechte jetzt noch 65 Jahre nach, also es ist unterschiedlich, bei einer Aufnahme sind es 65 Jahre nach Erstveröffentlichung in Europa. In Mexiko ist es ein bisschen länger. Mhm. In manchen Ländern gibt es auch ganz andere Regelungen, aber im weitesten ist es 65 Jahre nach der Aufnahme. Im Publishing ist es ein bisschen anders. Da ist es 65 Jahre nach dem Tod des jüngsten Autoren. Das heißt, wenn da jemand dabei war, der noch wesentlich jünger war als alle anderen, kann das sein, dass das noch lange geht. Wenn er sich gut ernährt und viel Sport treibt, kann es noch lange gehen. Kann auch 110 Jahre sein. Also das ist dann nochmal ein anderes Modell. Aber das ist die Rechnung. Man gibt jetzt eine Milliarde aus. Das ist in 20 Jahren eingespielt. Vielleicht sogar schneller, weil man ja davon ausgeht, wenn man das jetzt anders vermarktet, vielleicht viel mehr in Film kriegt, viel mehr in Werbung kriegt, viel mehr Coverversionen gemacht werden. Ist auch mal ein bisschen eine Wette. Dann ist das vielleicht nach 15 bis 20 Jahren wieder eingespielt. Das wäre dann so ein Multiple. Das ist aber ein sehr hoher Multiple. Das muss man sagen. Ja. Das ist aber auch, es gibt auch nur einen Queen-Katalog auf der Welt. Ja, ne? Und es ist schon echt ein Ausnahme-Deal, auch ein Ausnahmekatalog. Das liegt sicherlich weit drunter bei kleineren Katalogen, bei nicht so prominenten Katalogen. Aber ja, das ist die Rechnung, die da stattfindet.
Ja, okay. Hey Andreas, ich glaube, wir haben sehr tief, sehr viel besprochen und ich hoffe, dass die Leute, die hier zuhören, sehr viel mitnehmen konnten. Ich konnte das auf jeden Fall, mir hat es sehr geholfen. Ich sehe schon, dass wir uns mindestens in 2 Jahren nochmal treffen müssen, um weiter in diese Tiefen einzutauchen. Ja, in Melle jederzeit. Ja, jederzeit. Ganz herzlichen Dank. Weiter alles Gute. Ich schaue mir das gerne an und wir hören uns.
Sehr gerne.
Ciao.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen auf all unseren Kanälen oder eben per Bewertung, Sterne und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr darüber hinaus Gäste, Wünsche habt oder auch Anregungen, auch dann gerne kontaktieren. Einfach mal melden bei mir. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Und ja, macht's gut. Ciao.